ARD.
Da sind wir kurz vor dem dritten Advent und endlich haben wir auch einen Adventskalender.
Ja. Ich habe ihn wie versprochen mitgebracht und es steht unnützes Fußballwissen drin. Ich habe leider gerade eben erst gemerkt, es ist eine Frage. Also wir müssen eine Frage beantworten.
Oder bin ich gespannt.
Zu diesem unnützen Fußballwissen.
Wenn nach unnützem Wissen gefragt wird, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man es nicht weiß.
Das stimmt. Die Frage für heute, 11. Dezember. Die Torwartlegende Gianluigi Buffon war als Kind Fan eines Bundesligisten. Wusste ich bis dahin nicht, du?
Nee, ist mir auch neu.
Da dessen Vereinsname sich für italienische Ohren sehr lustig anhört, um welchen Verein geht es? Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund?
Ich würde auf Düsseldorf oder Gladbach tippen, weil halt Umlaute drin sind.
Ja, so habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte Fortuna Düsseldorf, weil Fortuna Glück.
Ich kann auch kein Italienisch, vielleicht ist es auch sehr nah an irgendwas Lustigem Italienischen, ich weiß es nicht.
Ich würde sagen, ich löse es noch nicht auf. Ich mache das am Ende der Folge.
Das finde ich gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit nachzudenken.
Ich leg den wieder weg.
Ja, und ihr da draußen habt auch ein bisschen Zeit nachzudenken.
Vielleicht weiß es ja auch jemand.
Das kann natürlich sein. Von unnützem Wissen kommen wir jetzt mal zu nützlichem Wissen. Ja. Wir wollen auf das Bundesliga-Wochenende schauen und zwar im Sportschau-Bundesliga-Update. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid bei unserer Vorschau auf den, was haben wir denn eigentlich, auf den 14. Spieltag, kurz vor dem dritten Advent. Am Sonntag dann passen dazu auch drei Spiele, das wird also wieder ein langer Sonntag und wir wollen alles mal im Einzelnen durchgehen. Neben mir sitzt Anne Hild.
Hi.
Ich bin Tobi Schäfer und Anne, wir gucken zuerst auf die Sonntagsspiele und zuallererst auf das, was bei Borussia Dortmund los ist. Der BVB spielt Sonntag in Freiburg. In der Liga sind sie eigentlich total im Soll. Zuletzt mit Hoffenheim und Leverkusen in der Liga ja auch zwei direkte Konkurrenten um die Champions League geschlagen. Blöd nur ein bisschen das Pokal aus zwischendurch. Das hat die Stimmung gedrückt. Und die Situation ist jetzt doch auch wieder angespannter durch dieses 2:2 in der Champions League gegen Bodo Glimt. Da haben sie was liegen lassen. Bodo Glimt und Schlotterbeck, der kocht oder kochte danach. Dieses Interview, das wird jetzt viel diskutiert. Er hat da sehr viel kritisiert, sehr viel auch seine Mitspieler. Was sagt das aus über die Situation beim BVB?
Ja, ich finde, er hat ja immer gesagt, wir und hat sich da quasi mit reingenommen. Aber im Prinzip das, was er kritisiert hat, auch so diese Ballverluste, die schlechten Ballannahmen und so, ich glaube, da hat er sich nicht so richtig mit reingenommen. Also der war schon richtig sauer über das, was vorne passiert ist.
Ich finde, das zeigt halt, dass er schon, ich will jetzt nicht sagen entrückt ist, sondern dass er sich schon auch so ein bisschen... ja, vielleicht sogar nicht mehr im Verein sieht. Ne? Das ist auch das große Thema. Bleibt er, geht er zu einem Club, wo er Titel gewinnen kann? Und du hast es angesprochen, er hat ja die Spieler kritisiert, die reingekommen sind und hat gesagt, die haben immer alle die Bälle verloren. Jetzt muss ich mal angucken, wer reingekommen ist. Das ist jetzt auch nicht irgendwer. Ne? Da handelt es sich um die Herren Adeyemi, Girassi und Emre Can. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das in der Kabine schon jetzt irgendwie erstmal für dicke Luft sorgt.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Er hat ja dann auch gesagt, ey, wenn ich in der 60. reinkomme, dann muss ich doch 30 Minuten alles geben. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was du dir vorwerfen lassen kannst, dass du halt reinkommst und nicht alles gibst. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Gegner vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben. Es kam für mich echt so wie ein Rückschritt in alte BVB-Zeiten vor, dass du halt echt in dieses Spiel gehst und sagst, das ist ein Pflichtsieg. Dieses Team hat in der Champions League noch nicht geliefert. Das gehört da auch eigentlich nicht hin, böse gesagt. Und dann spielst du halt nur 2:2 und bist aber zweimal in Führung.
Sportdirektor Sebastian Kehl sprach auch von Überheblichkeit, hat das so ein bisschen in Schutz genommen, hat gesagt, natürlich darf jeder mal auch jeden kritisieren. Ich meine, Schlotterbeck ist auch Kapitän, aber es gab ja davor die Geschichte um Julian Brandt, der ja nach dem Hoffenheim-Spiel so ein bisschen Kritik geäußert hat und damit in den Schlagzeilen gelandet ist, wo er dann ausdrücklich aber gesagt hat, ja, es ging nur um dieses eine Spiel gegen Hoffenheim, wo mir der Spielstil nicht so gefallen hat oder was ich eben nicht so gerne mache. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die schon irgendwie was aussagen, finde ich, und die vor allem dem Trainer Niko Kovac nicht gefallen dürften. Denn wenn einer für Disziplin und Ordnung steht und das will, dann ist er das. Und ja, also der muss ja jetzt mal auch nicht durchfegen.
Ich finde, es ist auch noch ein bisschen Unterschied, weil Julian Brandt hat einfach gesagt, das ist nicht meine Spielweise. Damit hat er ja im Prinzip gesagt, naja, wenn ihr so spielt, dann passe ich da halt nicht rein. Und Schlotterbeck hat halt schon diesen Rundumschlag gemacht. Andererseits ist das ja auch das, was wir gerne hören, dass mal jemand Klartext redet und nicht am Ende sich dahinstellt und sagt, naja, war halt nicht so unser bester Tag, hat alles nicht so zusammengepasst, ist ärgerlich. Sondern halt auch wirklich dann mal äußert, was schiefgelaufen ist. Ich würde das jetzt nicht so sehen, dass die irgendwie ein Problem in der Kabine haben. Weil das, also ja, auf dem Platz sah es nicht so aus wie der BVB der vergangenen Wochen, aber in der Liga sind die jetzt seit 6 Spielen, glaube ich, ungeschlagen. Also außerhalb dieser Special-Wettbewerbe läuft es da ja voll gut.
Ja, ich finde, der BVB, der muss einfach mal so unspektakulär, wie er Fußball spielt, so muss man auch mit dem Erwartungsmanagement vielleicht auch mal wieder umgehen. Also man ist eben kein Team, das um Titel mitspielt. Man denkt es aber vielleicht hin und wieder noch zu häufig. Man ist eher so ein Durchlauferhitzer für Spieler und für Emotionen. Und dieser Durchlauferhitzer, der wird manchmal einfach zu heiß, finde ich. Aber das ist natürlich auch der Größe des Vereins geschuldet. Und da ist mit Niko Kovac jetzt aber immer noch, glaube ich, der richtige Trainer da, der gegen Freiburg dementsprechend aufstellt. Also wird er jetzt nochmal, also was wird er machen?
Ja, ich glaube,
er rotiert schon ja ganz gerne mal.
Ja, aber ich denke, dass Guirassy und Adeyemi deswegen dann auch wieder von Anfang an spielen. Das sind für mich auch nicht die klassischen Spieler, die dann reinkommen und so diesen Push geben. Also Emre Can hätte ich schon erwartet, dass der mehr auf das Spiel dann Einfluss nimmt, einfach mit seiner Art. Und Guirassy ist halt einer, den musst du von Anfang an spielen lassen.
Wobei Emre Can vielleicht auch von Anfang an ran muss, weil sie in der Verteidigung Verletzungsprobleme haben. Anselmino und Anton sind ja angeschlagen aus dem Champions-League-Spiel rausgegangen. Also vielleicht stellt sich da die Mannschaft dann auch von alleine auf. Aber in Freiburg ist natürlich nicht einfach. Ne? Die Freiburger zu Hause wesentlich dominanter als auswärts. Das ist schon eine Aufgabe.
Auf jeden Fall. Aber die Dortmunder haben 7 Spiele insgesamt in der Bundesliga ohne Gegentor geschafft. Und ich sehe jetzt Freiburg aktuell auch nicht in dem Zustand, dass du sagst, die werden dem BVB ernsthaft gefährlich, wenn sie diesen Defensivverbund wieder so hinkriegen, wie sie es in der Liga die ganze Zeit geschafft haben.
Das Spiel Freiburg-Dortmund am Sonntag um 15.30 Uhr und wir gucken auf das Spiel, das um 17.30 Uhr angepfiffen wird am Sonntag. Die Bayern gegen Mainz. Mega spannend, weil die Bayern sind jetzt 13 Spiele ungeschlagen, genauso wie in den letzten beiden Saisons. Und da kam jeweils am 14. Spieltag die erste Niederlage. Und in der letzten Saison gegen wen?
Gegen Mainz.
Gegen Mainz. Ja. Also das Ergebnis ist klar.
Dass Mainz das gewinnt?
Genau.
Mit neuem Trainer?
Mit Urs Fischer.
Ja, ich glaube, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass so ein Effekt sogar eintritt und die Mainzer gehen in Führung, weil das passiert den Bayern ja ganz gerne aktuell, dass sie erstmal ein Gegentor kassieren und dann denken, ja, jetzt hat der Gegner einen vor, jetzt fangen wir an, richtig Druck zu machen. Ich sehe aber ehrlicherweise keine Chance für Mainz.
Ich glaube, die Mainzer sehen das genauso. Sie haben jetzt erstmal noch das Conference League-Spiel vor der Brust. Das ist ja das Debüt von Urs Fischer. Und sie gehen ja auch eh sehr ersatzgeschwächt dann in die Bundesliga-Partie auch. Es gibt Gesperrte, es gibt Verletzte. Man macht sich Sorgen um Amiri, der vielleicht auch gegen die Bayern nicht spielen kann. Also das ist alles, glaube ich, außerhalb der Wertung. Wichtig wird es dann danach. Aber St. Pauli hat das auch gedacht und dann waren sie auch ganz nah an Punkten dran in München. Also
das stimmt. Ja. Aber da war es ja im Endeffekt genauso. Ne? Die gehen in Führung, die denken lange, sie können noch einen Punkt wenigstens mitnehmen. Und dann sagen die Bayern, ja, nach Spielzeit, da machen wir halt noch 2.
Wir müssen natürlich kurz mal über Urs Fischer reden. Er ist also derjenige, der jetzt die Mainzer da unten rausholen will. Und er hat sich bei seiner Vorstellung, sagen wir mal, geologisch erstmal kurz eingeordnet.
Also ein Vulkan bin ich nicht. Also ich werde nicht wie Bo sein. Das liegt mir nicht, das ist nicht meine Art. Ich glaube, dann würde ich auch was spielen.
Urs Fischer, ich freue mich richtig, dass er wieder zurück in der Liga ist. Ich mag den total. Glaubst du, er ist der Richtige jetzt für die Situation in Mainz?
Ich finde an sich schon. Also das ist ja halt oft so die Herangehensweise, dass man sagt, wenn es gerade nicht läuft, dann musst du erstmal gucken, dass du die Defensive irgendwie stabilisierst. Bei Mainz ist es natürlich schwierig. Die haben jetzt in den vergangenen 4 Spielen nur einmal getroffen. Und das war ein Verteidiger, das war Da Costa, der halt dieses eine Tor gemacht hat. Deswegen sieht man ja auch, wo es hakt. Aber ich finde, es gibt fast kein dankbareres Spiel, als gegen die Bayern anzufangen in der Liga, weil du dann einfach sagst, ja, da stelle ich mich mal kurz auf, das ist meine Idee, ach so, ja, beim nächsten Mal probierst du dann gegen Gegner, wo wir vielleicht eine Chance haben.
Er hat ja gesagt, die Erfahrenen sind jetzt wichtig, klar, in so einer Situation sind die auch wichtig, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie er mit Nelson Viper umgeht. Wir hatten erst gedacht, jetzt schlägt seine Stunde, jetzt kommt er mal zum Zug, aber er ist natürlich jetzt keiner der Erfahrenen, aber er ist natürlich einer, der grundsätzlich mal Tore schießen kann, das, was die Mainzer brauchen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Auftritt der Mainzer in München und bei den Bayern vielleicht noch ein Satz zu Harry Kane, da verdichten sich jetzt die Gerüchte, dass er tatsächlich bei den Bayern bleibt, dass er nicht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht. Für 65 Millionen könnte er ja theoretisch gehen, aber der fühlt sich oftmals so wohl, dass er sich denkt, na, ich bleib noch ein bisschen bei den Bayern.
Ja,
wobei ich jetzt eigentlich gedacht hätte, wenn er jetzt in dieser Saison mit den Bayern viel gewinnt, vielleicht sogar die Champions League, dann hat er ja doch nochmal, kitzelt es ihn vielleicht doch nochmal nach England zu gehen, einen Torrekord zu brechen oder auch einen englischen Titel zu holen. Denn das wäre ja, es würde ja in der Vita auch nicht schlecht aussehen.
Ja, das stimmt. Also er hat ja schon mehrmals angedeutet jetzt in den vergangenen Wochen, dass er da gerne bleiben will, dass er sich total wohlfühlt. Er hat auch einen super Trainer, muss man sagen. Und in der Bundesliga ist er aktuell halt wirklich einfach der beste Spieler. Das heißt, ich weiß nicht, ob er in der Premier League diese Hattrick-Serie hinlegen würde, wie er das aktuell in der Bundesliga macht.
Findest du, er ist der beste Spieler der Bundesliga? Du kannst natürlich unterschiedliche Maßstäbe anlegen, aber für mich ist es aktuell vielleicht auch sogar eher Joshua Kimmich.
Ich finde, ja klar, am Ende zählen halt einfach die Tore und diese Weiterentwicklung und der Kompanie, dass er halt so wichtig für die Mannschaft geworden ist, dass er eben mitverteidigt. Macht ihn für mich zum wertvollsten Spieler,
ja. Okay, ja, so kann man natürlich auch argumentieren, aber Joshua Kimmich, finde ich, wird oft zu wenig gelobt. Jetzt in der Champions League hat er nämlich auch Rekorde aufgestellt, das muss man einfach auch mal erwähnen, gegen Lissabon. 94 erfolgreiche Pässe nach vorne und 41 Pässe im letzten Drittel. Das hat es in dieser Champions League-Saison, in der gesamten Champions League noch nicht gegeben. Und er ist für mich irgendwie aktuell vielleicht derjenige, der am wenigsten zu ersetzen ist bei den Bayern. Und in der Nationalmannschaft übrigens auch. Und dann haben wir noch...
Also das mit dem Ersetzen, da gebe ich dir voll recht, weil das zeigt ja halt auch die Aufstellung. Den Kimmich lässt du nicht so gerne draußen. Harry Kane kam ja jetzt ein paar Mal auch von der Bank.
Und dann haben wir noch was für euch, wo ihr uns unbedingt mal als Videopodcast auch anschauen solltet. Denn uns gibt es ja nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Und zwar, wenn es um Lennart Kahl geht, beziehungsweise um den Bruder von Lennart Kahl. Den gibt es nämlich auch noch. Das ist Vincent Kahl, der ist 14 Jahre alt, spielt aktuell noch in der Frankfurter Jugend. Und aktuell sind da so ein paar Videos im Netz, die für Furore gesorgt haben, wo man ein paar Trainingsvideos sieht von Vincent Kahl, macht da so ein paar Athletikeinheiten, Torschusstraining und Technikübungen, und da sieht man mal, boah, der kann es aber auch, aber so richtig. Also Vincent Kahl, für mich auch einer, der mit zur WM muss nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob er mit... Dann
wie alt ist er?
Jetzt 14, ja. Dann vielleicht, ich weiß nicht, ob er dann schon 15 ist. Auf jeden Fall fußballerisch sehr talentierte Kahl-Familie. Und jetzt fragt man sich ja, warum spielt er nicht auch schon längst bei den Bayern? Kommt vielleicht noch, denn aktuell wohnt Vincent Kahl mit seinen Eltern noch in der Nähe von Frankfurt, da kommen die ja her, aus Frammersbach. Und die Eltern wollen angeblich nach München ziehen, weil Lennart Kahl, also den, über den alle anderen reden, demnächst 18 wird und beim FC Bayern Campus ausziehen muss. Mhm. Und dann vielleicht wieder mit seinen Eltern zusammenwohnen will. Die ziehen nach München und vielleicht nehmen sie Vincent Kahl ja mit.
Ja, wobei ich gerade so gedacht habe, schade, dass der erst 14 ist, weil Frankfurt würde sich natürlich über einen freuen, der Tore schießt.
Ich weiß nicht, ob er auch Tore schießen kann oder ob, was jetzt genau seine größte Stärke ist, aber das stimmt natürlich, dass die Frankfurter auch einen gebrauchen könnten. Dazu kommen wir aber nachher noch, aber mit 14 wird er ihnen vielleicht aktuell noch nicht weiterhelfen können. Nee. Also Vincent Kahl, hört auf unsere Worte, vielleicht sehen wir ihn demnächst auch irgendwo in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft.
Ich bin mal gespannt, wie Julian Nagelsmann mit dem 50er-Kader anreist, wenn alle mitkommen, die du in die Nationalmannschaft redest.
Wir sprechen erstmal wieder über die Bundesliga, über das dritte Sonntagsspiel, Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend um 19:30 Uhr. Beide Teams in der Liga jetzt dreimal ohne Sieg. Bremen natürlich ein bisschen ausgeruht gegen einen sehr viel beschäftigten VfB, der, glaube ich, sich auf die Winterpause freut. Also ich könnte mir vorstellen, dass für Bremen da was zu holen ist.
Ja, die punkten ja auch vor allem zu Hause. Also das könnte auf jeden Fall ihr großer Vorteil werden. Allerdings, Stuttgart hat ja jetzt zwei Spiele hintereinander verloren und unter Sebastian Hoeneß gab es noch nie drei Niederlagen in Folge, was ich auch richtig krass finde.
Heißt ja nicht, dass es nicht passieren kann.
Natürlich nicht, das ist einfach eine Statistik, die gerne auch widerlegt werden kann, aber an sowas kann sich der VfB ja dann festhalten und ja, spielt halt heute Abend auch noch.
Genau, in der Europa League. Der VfB hat das Problem, dass sie in der Liga zuletzt immer in Rückstand geraten sind, die letzten sechs Spiele. Und das ist natürlich super anstrengend. Das ist physisch und psychisch total anstrengend, wenn du dem immer hinterherlaufen musst, auch wenn du es mal drehst. Aber dazu die Belastung in der Europa League. Also ich habe schon das Gefühl, der VfB schleppt sich so ein bisschen Richtung Winterpause, ist jetzt aktuell Sechster in der Tabelle, dahinter ist Frankfurt. Und dann ist aber entspannt, weil dann sind es zwischen Platz 7 und Platz 8 schon 5 Punkte. Also es gibt wenig Konkurrenz im Rennen und um Europa. Und ich glaube, der VfB peilt jetzt auch nicht zwingend die Champions League an. Ja. Ich glaube, die sind froh, wenn sie wieder in die Europa League kommen oder Conference League. Insofern können sie da, glaube ich, erstmal entspannt sein aktuell.
Ja, denke ich auch. Also die sind insgesamt in 9 von 13 Spielen in Rückstand gewesen. Das fand ich halt auch krass. Und du kannst dich am Ende ja nicht immer darauf verlassen, dass Dennis Undorf das schon irgendwie nochmal gerade biegt.
Auf wen sollten sich die Werderaner verlassen? Die haben ja im Prinzip keinen, der vorne irgendwie mal verlässlich für Tore sorgt. Ne? Kicke Top war jetzt viermal in der Startelf, trifft nicht. Die Frage ist, sollte Boniface mal die Chance bekommen von Beginn an?
Ich kann immer noch nicht einschätzen, wie fit er ist. Und ich finde, er hat ja nicht den Einfluss aufs Spiel, den sie sich vielleicht erhofft haben, dass du den dann hinten rausbringst und er halt wirklich durch diese Einzelaktionen dann die Spiele dreht. Aber Horst Steffen hat jetzt auch dreimal hintereinander mit der gleichen Startelf gespielt. vielleicht muss er da dann wirklich mal was ändern.
Ja, und dieses Spiel gegen den HSV war jetzt auch nicht, war jetzt nicht super dramatisch. Das kann auch anders ausgehen, aber wir haben nur 37% der Zweikämpfe gewonnen. Es war davon die Rede, dass die Gier gefehlt hat, dass der HSV es mehr wollte. Das ist ja vielleicht nochmal so ein Impuls zu sagen, okay, ich tausche jetzt wirklich mal ein bisschen was aus. Bangula saß zuletzt nur auf der Bank, der war eigentlich immer super wichtig. Könnte mir vorstellen, dass der jetzt auch wieder in der Startelf steht. Bei Bremen gegen Stuttgart. Dann gucken wir jetzt mal auf den Samstag in der Bundesliga am Wochenende und zwar zuerst auf das Topspiel am Samstagabend. Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Das ist ein bisschen ein Derby.
Ich glaube, das kommt drauf an, wen du fragst.
Ja, also für Leverkusen auf jeden Fall mehr als für Köln. Hitzig wird es auf jeden Fall, weil das ist die Bundesliga-Partie, bei der statistisch am zweithäufigsten Spieler vom Platz fliegen. Ist mir aber gar nicht so
aufgefallen. Also dafür, dass die Kölner sagen, das ist kein Derby, ist das dann schon ganz schön krass, ja.
Aber wenn wir uns die beiden Teams mal angucken, Leverkusen ist jetzt schon 5 Punkte hinter Dortmund, 6 hinter Leipzig. Von den letzten 5 Spielen haben sie 3 verloren. Also da wäre ein Sieg jetzt schon nochmal wieder ganz gut eigentlich.
Ja, diese Statistik mit den 3 Niederlagen in den vergangenen 5 Spielen, das finde ich halt echt krass, ob dann halt so der Jüllmann-Effekt schon wieder ein bisschen verpufft ist. Jetzt in der Champions League dann halt das 2-2, was natürlich gut ist gegen Newcastle, aber wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen. Marc Flecken, der in den vergangenen Wochen eine absolute Bank war, dann halt mit diesem fetten Patzer. Ja, es ist, glaube ich, nicht auf dem Niveau aktuell, auf dem Leverkusen sich selbst sieht.
Und Köln auch, 4-mal ohne Sieg, die stehen auch noch gut da, keine Frage. Aber du musst natürlich aufpassen, dass eine Saison jetzt irgendwie zum Ende des Jahres nicht noch in so eine Negativstimmung verfällt. Also auch da wären Punkte mal wieder ganz gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, am Anfang haben wir ja immer gesagt, Köln performt besser, als man es von einem Aufsteiger erwarten kann. Und Lukas Kwasniok sagt ja auch immer, wir sind der Underdog, wir sind der Underdog. Aber sie, also was für Köln spricht, ist ja diese vielen Treffer in der Nachspielzeit oder halt wirklich in der Schlussphase des Spiels, wo du merkst, es stimmt und die rennen auch bis zum Schluss und geben sich nicht auf. Aber irgendwann musst du dich halt auch belohnen und dann halt nicht wie gegen St. Pauli in der Nachspielzeit noch das Tor kassieren.
Mhm. Müssen aber natürlich weiterhin mit einer Notabwehr spielen. Gute Nachricht, Dominik Heinz kommt dann im übernächsten Spiel wieder zurück. Tom Kraus ist wieder fit und Lukas Kwasniok wird sich sicherlich was einfallen lassen. Ne?
Das sowieso.
Das haben wir auch die ganze Saison schon, dass er sehr experimentierfreudig ist. Es gibt viele FC-Fans, die das gar nicht so gut finden, dass der Spieler auch auf fremden Positionen einsetzt. Aber ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht.
Das denke ich auch. Also wenn er in den Spielern was sieht und die Spieler vielleicht sogar am Anfang gar nicht so davon überzeugt sind, aber es dann klappt, warum soll man es dann nicht machen?
Ja, und bei Leverkusen droht Patrick Schick auszufallen, er hat sich eine Knöchelverletzung eingehandelt, aber die haben genug andere, die Tore schießen können, glaube ich. Und dann hat Leverkusen noch danach noch das Duell in Leipzig, da freue ich mich dann sehr drauf. Das wird dann nochmal zeigen, wo Leverkusen wirklich steht. Aber ich glaube, jetzt gegen Köln sind sie natürlich auch Favorit aufgrund des Heimspiels.
Ja.
So, nächste Partie, jetzt sind wir bei den Frankfurtern, die du eben schon angesprochen hast. Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg, das ist ja Krisenstimmung gegen Aufbruchstimmung. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Die Lage in Frankfurt war auch schon mal besser.
Ja, wobei ich da echt sagen muss, sie wollten unbedingt in Barcelona ein anderes Gesicht zeigen und das haben sie ja auch voll gemacht. Also das war ja wirklich, dass du, also sie gehen in Führung, nehmen das mit in die Pause, was ich schon echt stark fand, was dann einfach eine verbesserte Defensivleistung gezeigt hat. Und als dann innerhalb von 4 Minuten diese 2 Gegentreffer gefallen sind, da hatte ich wieder so diese Leipzig-Vibes, wo du dachtest, okay, jetzt brechen sie komplett auseinander. Aber das ist nicht passiert. Und deswegen, finde ich, haben sie einfach diesen Fortschritt gezeigt.
Aber trotzdem gibt es nicht wenige, die sagen, das ist für Dino Topmöller jetzt schon, da ist schon viel Druck da. Er braucht im Prinzip, sagen wir mal, mindestens mal 4 Punkte aus den Spielen jetzt gegen Augsburg und dann gegen den HSV. Am besten, wenn sogar 2 Siege.
Ja,
kann sich Frankfurt das leisten, eine Trainerdiskussion zu haben?
Ich glaube, innerhalb von Frankfurt wird die Diskussion sowieso erst dann in der Winterpause geführt, weil es wäre ja jetzt Quatsch. Also selbst wenn sie jetzt in Augsburg nicht gegen Augsburg nicht gewinnen, wäre es ja Quatsch, für das letzte Spiel da jemand anderen hinzusetzen. Also ich würde sagen, zieh die beiden Spiele noch durch, guck, ob sie diese Weiterentwicklung aus dem Barcelona-Spiel da auch mitnehmen können. Natürlich ist das ein ganz anderer Gegner. Aber dann kannst du dich in Ruhe, wenn die Bundesliga in der Winterpause ist, hinsetzen und analysieren, schaffen wir es mit dem Trainer noch besser zu werden.
Aber es ist jetzt das letzte Heimspiel des Jahres. Also wenn sie sich da nicht mit dem Sieg verabschieden, dann ist schon, weil es ist halt auch in Anführungszeichen nur Augsburg. Ne? Klar, die haben jetzt wieder so eine Momentumsumkehr. Aber letztendlich muss Frankfurt da das Ding auf jeden Fall gewinnen. Nur die Frage ist, wer soll die Tore schießen?
Ja.
Weil Batshuayi jetzt auch Mittelfußbruch, Burkhardt ist nicht mit dabei. So, ja. Wer soll es machen?
Wie heißt der Bruder von Lennart Kahl?
Vincent Kahl.
Vincent Kahl.
Ja, darf man mit 14 eigentlich schon in der Bundesliga spielen?
Nee, mit 16 erst, ne? Soweit ich weiß.
Es gab doch auch schon mal 15-Jährige, oder nicht?
Also ich glaube, dass Moukoko damals der Jüngste war mit 16 Jahren und ein paar Tagen. Hab ich so in Erinnerung. Also ich glaube, du musst mindestens 16 sein, würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber ja, also du hast halt dieses Stürmerproblem in Frankfurt, dass... Und wenn du dir dann noch so eine Defensivleistung leistest oder Nichtleistung wie in den vergangenen Wochen, dann wird es halt schwierig, Spiele zu gewinnen.
Vor allem, wenn dann eben noch eine Mannschaft kommt, die einen Trainerwechseleffekt durchaus zu verzeichnen hat. Manuel Baum ist ja derjenige, der dann am vergangenen Wochenende endlich mal wieder gewonnen hat mit dem FCA und der jetzt sein 100. Spiel macht als Fußballtrainer, als Bundesligatrainer. Und das hat eben eingebrockt, dass er seiner Tochter ein Pferd schenken muss.
Oh ja, stimmt, das habe ich auch gelesen.
Ja, er hatte irgendwann mal, als er, glaube ich, schon gar nicht mehr daran gedacht hatte, dass er nochmal irgendwann Bundesliga-Trainer wird, hat er zu ihr gesagt, ja, ich habe keine 100 Spiele, aber wenn ich 100 machen sollte, dann verspreche ich dir, ich schenke dir ein Pferd mit dem Gedanken, ich werde sowieso nirgendwo mehr arbeiten. Und jetzt ist er auf einmal doch wieder an der Seitenlinie und muss seiner Tochter eben ein Pferd kaufen. Aber er ist auch...
Freut mich für die Tochter.
Ja, und für das Pferd vielleicht sogar auch.
Ja.
Und ich glaube auch, er wird sich das leisten können.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich kurzfristig krank meldet und sagt, ich stehe nie wieder an der Seitenlinie, weil ich kein Pferd kaufen will.
Aber er ist aber nur bis zur Winterpause Trainer, das ist schon vorgesehen. Und heißester Kandidat bei den Augsburgern für den neuen Trainerposten oder für den Trainerposten ist Ralf Hasenhüttl.
Mhm.
Ein alter Bekannter, bisweilen war er in Wolfsburg.
Ja,
also... Finde ich jetzt irgendwie so, würde ich so auf mein erster Impuls ist, ja, passt irgendwie. Hasenhüttl und Augsburg, das ist irgendwie...
Mein erster Impuls ist, wollte der nicht Teams trainieren, die dann um die europäischen Plätze mitspielen? Also es ist halt schon so ein kleiner Paradigmenwechsel.
Ja, ich weiß nicht, der kann sich in seinen Inhalten ja auch anpassen. Mhm. Aber es ist ja auch erstmal nur ein heißes Gerücht, ob es dann wirklich so kommt, werden wir sehen und werden die Augsburger dann am Samstag in Frankfurt sehen und ich glaube, die Frankfurter, um nochmal auf die zurückzukommen, da gilt dann das Gleiche wie für den VfB Stuttgart, irgendwie in die Winterpause schleppen und auch nicht den Anspruch haben, wieder Champions League spielen zu müssen. Das wäre, glaube ich, auch wichtig für die Frankfurter.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, die hatten ja auch immer so viel Spaß in der Europa League. Also nimm doch lieber dann einen Wettbewerb, wo du halt wirklich Teams auf Augenhöhe hast. Dann hast du vielleicht, also ich meine, damals hatten sie auch Barcelona in der Europa League, aber das ist ja jetzt nicht regelmäßig, dass du da die ganz fetten Highlight-Spiele hast. Aber es macht ja viel mehr Spaß, Spiele zu gewinnen, als gegen gute Teams zu verlieren.
Das stimmt. Nächste Partie in der Bundesliga, auf die wir schauen, es ist Hoffenheim gegen den Hamburger SV. Das ist auf den ersten Blick irgendwie eine sehr klare Angelegenheit, finde ich. Wenn man sich da zum Beispiel mal die Laufleistung der Hoffenheimer anguckt und die Intensität, dann treffen da Welten aufeinander. Da ist Hoffenheim top, der HSV in der Liga dann mit den schlechtesten Werten. Aber wenn der HSV so emotional spielt wie zuletzt und diese Wucht mitnimmt aus den letzten beiden Siegen, dann geht da was.
Ja, ich glaube, dass Hoffenheim diese Niederlage gegen den BVB dann jetzt auch wieder gut, also in Anführungszeichen wieder gut machen will. Also die werden schon mit ein bisschen Wiedergutmachungsbedarf in dieses Spiel gehen und die sind ja, anders als zu Beginn der Saison, mittlerweile eine Heimmacht. Und es wird halt in Sinsheim gespielt und die TSG trifft da immer dreimal zuletzt.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das diesmal wirklich ein richtiges Heimspiel wird, denn es sind 10.000 bis 15.000 HSV-Fans in Sinsheim mit dabei, weil ich glaube, die HSV-Fans, also das ist jetzt auch nicht das erste Mal.
Hoffenheim mittlerweile gewöhnt.
Es ist trotzdem übrigens aber noch nicht ausverkauft. Das war gegen Leipzig, war das Spiel, glaube ich, sogar ausverkauft von Hoffenheim und gegen HSV nicht. Ich glaube, die HSV-Fans, sie spüren gerade, dass der HSV gerade eine günstige Gelegenheit hat, wirklich mit einem Lauf noch wirklich sehr viel weiter Luft nach unten auch zu schaffen und die Saison wirklich in eine richtig gute Richtung zu bringen. Also es waren jetzt wirklich diese beiden emotionalen Siege, diese Last-Minute-Siege. Wenn sie das jetzt nutzen und in Hoffenheim auch was mitnehmen und dann, ich weiß nicht, gegen wen sie am letzten Spieltag in diesem Jahr spielen, aber dann steht der HSV sehr viel besser da, als die allermeisten zu Saisonbeginn gedacht haben, weil da waren sie ja auch Abstiegskandidat Nummer 1.
Gegen Frankfurt. Ich habe gerade nachgeguckt. Letztes Spiel zu Hause gegen Frankfurt.
Ja, guck, dann geht doch.
Ja, also klar ist das spürbar und das muss man jetzt aber halt auch sagen, das war zu Hause, dieser emotionale Derby-Sieg, das macht ja nochmal einen Unterschied. Und auch wenn so viele mitreisen, wirst du das nicht zu einem Heimspiel machen. Ich glaube aber, wenn der HSV es hinkriegt, die TSG so ernst zu nehmen, wie er Stuttgart genommen hat und wirklich halt zu sagen, wir können hier was ganz Großes leisten gegen ein echtes Top-Team, dann vielleicht.
Das Spieltagsankündigungsplakat der Hoffenheimer, da steht übrigens die Bundesliga-Dinos unter sich drauf. Wir wissen ja, dass sie da mit sehr, sehr viel Ironie rangehen an diese Spieltagsankündigungen. Hoffenheim HSV am Samstag. Nächste Partie bei uns ist St. Pauli gegen den 1. FC Heidenheim. Ein richtiger Abstiegskracher. Mhm. Das ist mal richtig.
Haben wir nicht erwartet, dass St. Pauli da dazugehört, ne?
Zu Saisonbeginn auf jeden Fall nicht. Jetzt sind sie 3 Punkte hinter dem FCH, also 3 Punkte hinter der Relegation. Und eigentlich muss St. Pauli gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also du hattest ja so diesen kleinen Push dadurch, dass du endlich mal wieder einen Punkt geholt hast. Du hast die Niederlagenserie beendet, aber jetzt muss der nächste Schritt sein. Und in der aktuellen, im aktuellen Zustand dieses Teams, gegen wen willst du denn sonst gewinnen?
Naja, Heidenheim ist natürlich ein Team, was jetzt da mit sehr breiter Brust auch hinkommt. Die haben 2-mal in der Nachspielzeit den Sieg geholt. Das gibt auch so wahnsinnig viel Adrenalin und Energie, nachdem man die ja eigentlich schon als allererstes abgeschrieben hatte.
Ja.
Also die waren ja irgendwie schon weg und jetzt hat jeder Schiss, glaube ich, gegen Heidenheim zu spielen.
Ich weiß nicht, ob jeder wirklich Schiss hat. Das ist jetzt auch nochmal für Heidenheim ein Auswärtsspiel. Also nicht, dass die auswärts gar nichts holen, aber es ist, macht es für St. Pauli, glaube ich, ein bisschen einfacher, dass du eben nicht diese weite Reise hast und da in diesem unangenehmen Stadion spielen musst, sondern halt einfach zu Hause. Du hast die Fans im Rücken. Und ich habe auch bei St. Pauli den Eindruck, dass die Fans noch überhaupt nicht nervös sind. Was du ja bei vielen anderen Teams jetzt merkst, selbst bei Eintracht Frankfurt gehen sie früher nach Hause. Aber bei St. Pauli, die stehen noch komplett hinter dem Team. Und wenn es da jetzt die 11. Niederlage gegeben hätte, dann würden die halt trotzdem noch hinter ihrem Team stehen.
Aber es steht schon viel auf dem Spiel jetzt gegen Heidenheim. Letztes Spiel ist dann noch gegen Mainz für St. Pauli. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Sie müssen dann einfach irgendwie wieder Tore schießen. Mhm. Die letzten 3 Heimspiele nicht mehr getroffen. Vasil ist wieder ein Rückhalt. Der hat in Köln eine sehr gute Partie gemacht. Der hat ja auch irgendwie sehr schwankende Leistungen gehabt. Also klar, da kann jetzt viel wieder in eine gute Richtung gedreht werden. Aber es ist eben Heidenheim mit Stefan Schimmer, der alle seine 4 Tore als Joker gemacht hat und die sich ja ihrer Rolle bewusst sind. Also die wissen ganz genau, wie Abstiegskampf funktioniert.
Absolut. Und klar ist das gut für Heidenheim, dass die Joker einfach funktionieren. Dadurch sind ja diese Last-Minute-Spieldrehen-Momente überhaupt möglich. Aber St. Pauli hat jetzt halt auch in der Nachspielzeit getroffen. Die haben sich auch nicht aufgegeben gegen Köln.
Ich tippe aber trotzdem, es wird vermutlich kein Schützenfest.
Das wäre anzunehmen, ja.
Gladbach gegen Wolfsburg, darauf schauen wir jetzt. Die Gladbacher wollen so ein bisschen mehr ihre Heimbilanz verbessern. Die haben von den letzten 10 Heimspielen nur 1 gewonnen. Das ist bei denen auf der Agenda und Wolfsburg will sich weiter unten rausarbeiten. Wir haben den ersten Schritt ja gemacht am vergangenen Wochenende. Ist irgendwie super schwer vorherzusehen. Aber also Gladbach ist natürlich schon favorisiert, aber Wolfsburg dreht auch so ein bisschen am Momentum jetzt gerade.
Ich finde, wir haben ganz viele Teams aktuell, die mit Aufwind in diesen Spieltag gehen könnten. Aber Gladbach hat jetzt 13 von 15 Punkten in den vergangenen Spielen geholt. Das ist ja echt saustark, was da mittlerweile am Start ist.
Ja, aber zu Hause, wie gesagt, auch letztes Heimspiel des Jahres, willst du dich auch nochmal mit dem Sieg verabschieden. Und bei den Wolfsburgern weiß man jetzt auch nicht so genau. Sie haben jetzt zumindest mal einen neuen Sportdirektor geholt. Pirmin Schwegler ist gekommen aus Frankfurt. Der hat jetzt 2 Aufgaben, eine Trainerentscheidung zu treffen. Mhm. Und Niklas Füllkrug zu verpflichten. Oder würdest du mit Daniel Bauer weitermachen? Ist das irgendwie eine
Warum gute nicht? Also ich finde, das kommt halt drauf an, was du als Wolfsburg sonst kriegen könntest. Aber aktuell sieht man eben, dass die Formkurve nach oben zeigt unter ihm. Und gib ihm die Chance. Also ich meine, die letzten beiden Spiele wird er eh machen in diesem Jahr. Und dann ähnlich wie bei Frankfurt, setz dich hin, analysier das, guck, wo es hingehen kann. Du hast halt super effektive Wolfsburger aktuell. Das könnte dann halt wirklich dafür sprechen, dass gegen Gladbach was geht, die ja eigentlich nicht viel zulassen. Aber wenn Wolfsburg, ich glaube, die hatten 4 Torschüsse und haben 3-mal getroffen vergangenes Wochenende. Also da darfst du im Prinzip gar nichts zulassen.
Aber Gladbach hat natürlich mittlerweile wirklich auch die 4. Abwehr der Liga nach Gegentoren gemessen. In den letzten 5 Spielen haben sie nur 1 Gegentor bekommen, das war per Elfmeter. Also die haben ihren Stil gefunden, sind super schwer zu knacken und haben tatsächlich auch Spieler dabei, die auch so zu Shootingstars werden. Yannick Engelhardt zum Beispiel gehört dazu, den man natürlich schon kannte, aber der sich jetzt besonders hervortut und wo auch schon darüber gesprochen wird, ist ja auch möglicherweise einer für die Nationalmannschaft.
Natürlich.
Wie gesagt, ich frag für einen Freund.
Ich glaube, Julian Nagelsmann kriegt ganz schön Probleme. Die müssen mit 2 Bussen anreisen.
Ja, er hat ja noch ein bisschen Zeit, sich welche auszusuchen. Dann haben wir noch eine Partie übrig. Das ist Union Berlin gegen RB Leipzig. Das Spiel ist am Freitagabend. Die Form spricht klar für RB. Gibt es irgendwas, was für Union spricht?
Die letzte Union-Heimniederlage an einem Freitag ist 6 Jahre her.
Das heißt, es geht unentschieden aus, oder?
Ja. Es wird 0-0. Nee, aber wobei 0-0 ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil die Spiele vergangene Saison sind auch beide 0-0 ausgegangen. Aber dann wirst du mir wieder sagen, dass dieses Spiel auf gar keinen Fall 0-0 ausgeht.
Das weiß ich jetzt nicht. Soweit würde ich mich nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Ich würde nur sagen, dass die Ergebnisse aus der Vergangenheit vielleicht nicht so wahnsinnig ausschlaggebend sind für die Gegenwart. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir zum letzten Mal in diesem Jahr Jan Diomande in der Bundesliga sehen. Der spielt jetzt noch einmal und muss dann zum Afrika-Cup.
Darf
zum Afrika-Cup. Das wird den Leipzigern aber, glaube ich, jetzt nicht sehr schaden. Die, glaube ich, sich jetzt schon hervorgetan haben als dann zweitbeste Mannschaft in Deutschland. Mhm. Also ich hatte zuletzt, habe ich gedacht, Leverkusen, nee, aber Leipzig, die sind schon echt stark, ne?
Ja, und haben sich ja super schnell von dieser Klatsche zum Saisonauftakt erholt und seitdem ist das einfach wirklich eine Spitzenmannschaft.
Mhm. Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs übernimmt in Leipzig übrigens auch eine Frau jetzt einen Club. Vielleicht habt ihr das noch nicht mitbekommen. Die Schweizerin Tatjana Henny wird ab dem 1. Januar Vorsitzende der Geschäftsführung bei RB. Das ist das, was Oliver Minzlaff mal war. Gratulation dazu. Dann haben wir alles durch. Mhm. Alle neuen Spieler. Gucken noch schnell in die zweite Liga. Da sagen wir euch nur, wie der Stand ist vor dem 16. Spieltag. Schalke kann theoretisch Herbstmeister werden.
Krass.
Hey, also ja. Das würde man ihnen vielleicht sogar fast ein bisschen gönnen. In der Tabelle sind sie 4 Punkte vor Elversberg. Schalke spielt Sonntag gegen die Freunde aus Nürnberg und Elversberg Sonntag gegen Düsseldorf. Und uns bleibt dann noch die Auflösung unseres Adventskalenders. Denn wir haben, ihr habt das mitbekommen, vorne zum ersten Mal in dieser Adventszeit einen Adventskalender geöffnet. Besser spät als nie.
Hatten wir uns jetzt eigentlich festgelegt? Also welche?
Ach so, Düsseldorf. Also
ich sage Düsseldorf. Die Torwartlegende Gianluigi Buffon war als Kind Fan eines Bundesligisten, da dessen Vereinsname sich für italienische Ohren sehr lustig anhört. Um welchen Verein geht es? Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund?
Ich nehme dann Borussia Mönchengladbach, weil es einfach länger ist.
Okay. Ich musste übrigens das 12. Türchen jetzt schon aufmachen, weil da die Auflösung steht.
Und weil Borussia Mönchengladbach damals auch ein Verein war, der vielleicht über die, auch in anderen Ländern bekannter war, durch die erfolgreiche Zeit damals.
Du hast tatsächlich recht, Borussia Mönchengladbach, aber es steht leider überhaupt keine Erklärung dabei, ob das irgendeine lustige Bedeutung auf Italienisch hat oder so. Vielleicht ist es dann wirklich einfach das Ö.
Klären wir vielleicht bis zum nächsten Mal auf, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach wirklich unnützes Wissen, was wir morgen schon wieder vergessen haben.
Aber wir fragen ab.
Ja. Das Wochenende könnt ihr bei uns live verfolgen. Alle Spiele der ersten und zweiten Liga gibt es bei uns wie immer zum Hören in der Sportschau-App. Und das Bundesliga-Update dann am Sonntag wieder. Schönes Wochenende.
Bis dann.